herzlich willkommen zur fünften Folge unseres B-Lobby-Podcasts. Und wie schon vor zwei oder drei Folgen versprochen, ist das ein Koalitionsvertrag-Super-Special-Spezialfolge. Und heute sind wir logischerweise in etwas weihnachtlicher Stimmung. Also wir haben Kerzen vorbereitet, wir haben hier ein bisschen Lametta. Ich habe ja auch so einen komischen Weihnachtsgnomen vor mir. Und das ist einfach so eine schöne Grundstimmung, mit der wir jetzt knallhart Politik besprechen können.
Also ich weiß nicht, dass du Janis als Weihnachtsgnomen bezeichnest. Das finde ich, das zerstört den Wert von Weihnachten.
Alter!
Und mit diesen seriösen Worten möchte auch ich mich noch kurz mal hier dazu melden. Mit meiner Weißwurst für die extra weihnachtliche Stimmung. Und ja, reden wir über Politik. Es gibt einen Koalitionsvertrag und man muss sagen, kurz vorweg zusammengefasst, er ist nicht ganz scheiße.
Ja. Aber erstmal natürlich das Feedback von euch. Also, was für Feedback habt ihr uns gegeben? Und da gab es ein Feedback, was so ein-, zweimal erwähnt wurde, vielleicht dreimal, ich weiß es nicht, vielleicht auch gar nicht. Und zwar meine Mikrofonqualität, die jetzt hoffentlich ziemlich besser gelingen sollte.
Hoffen wir es mal.
Wovon wir alle ausgehen.
Genau, also vorher klang mein Mikrofon eher so nach VHS irgendwie, aber jetzt ist es das 4K der Podcast-Aufnahmen.
Ja.
Genau, und weiterhin, falls ihr Themen habt, gerne in die Kommentare schreiben, gerne uns schicken per Twitter, E-Mail, Instagram oder sonst was, was wir haben. Oder irgendwie auf die Webseite mal schauen. Da erreicht ihr uns. Einfach Themen vorschlagen und wir können die dann in den nächsten Folgen einbauen und darüber reden.
Stimmt, da gibt es ja jetzt auch das Kontaktformular.
Stimmt, natürlich. Wie konnte ich das Kontaktformular vergessen?
Richtig. Ich weiß nicht, das könnte man, wir würden niemals irgendwas vergessen oder nicht mitbekommen. Zum Beispiel, dass der Twitter-Account von B-Lobby seit mehreren Monaten kein Bild mehr hat.
Die Themen dieser Folge.
Die Themen dieser Folge. Koalitionsvertrag ist das erste Thema, logischerweise. Anschließend werden wir über Janis' E-Welt reden, in der uns Janis etwas über Supercharger und Autocharger erzählen wird. Dann kommen wie immer unsere weltbewegende News, bevor wir weiter über den Koalitionsvertrag reden werden. Und das Ganze wird abgerundet mit der Zahl des Monats.
Okay, schön erklärt. Gut, steigen wir mal mit dem Koalitionsvertrag logischerweise ein, dem Hauptthema der Folge.
Und dem einzigen Thema.
Und dem einzigen Thema der Folge, ja, logischerweise. Genau, vor ein paar Tagen wurde der Koalitionsvertrag der Ampelregierung, der künftigen Ampelregierung vorgestellt. Und darauf gab es viele Reaktionen. Und ich möchte von euch mal gerne wissen, was habt ihr so davon mitgenommen?
Von was jetzt genau? Vom Koalitionsvertrag oder von den Reaktionen auf den Koalitionsvertrag?
Ich würde erstmal sagen, vom Koalitionsvertrag und danach können wir über die Reaktionen reden.
Der Koalitionsvertrag ist auf jeden Fall sehr umfangreich. Wir können erstmal damit anfangen. Das Ganze hat ja jetzt über mehrere Wochen hinweg in, ich glaube, insgesamt waren es 20 Verhandlungsteams zu verschiedenen Themenbereichen stattgefunden. Vielleicht waren es auch 16. Und im Endergebnis wurde der insgesamt 170 Seiten umfassende Koalitionsvertrag geschlossen. Und ja, da steht einiges drin zu allen möglichen Themen, wie es auch sein sollte. Und wir können ja einfach mal von oben durchgehen, würde ich sagen.
Machen wir das in eine Liste, die du uns netterweise geschickt hast, sozusagen.
Gerne. Also ich habe den Vertrag hier nebenbei einfach offen und werde jetzt mal grundlegend anfangen. Die ersten Thematiken befassen sich mit dem modernen Staat, der digitalen Innovation und Infrastruktur und der Hochschule und Forschung, also viele digitale Themen. Und in dem Bereich ist es tatsächlich so, das wurde auch, jetzt greife ich doch tatsächlich ein bisschen vor, was die Reaktionen darauf waren, wurde tatsächlich auch gesagt, dass der Koalitionsvertrag, was die Digitalthemen angeht, zumindest von den Formulierungen her, unglaublich gut klingt. Bei den digitalen Themen kann sich Marc uns ein bisschen mehr erzählen, weil der ist da mehr auf dem Stand, weil er ist unser Fach-ITler und hat sich den Twitter-Feed durchgelesen, wo darüber geredet wurde. Also Marc,
digitale Themen. Ich habe diesen einen einzigen Twitter-Feed durchgelesen, den es dazu gibt.
Das reicht heutzutage, um eine qualifizierte Meinung zu haben, ne?
Also auf jeden Fall, ja.
Nicht negativ gemeint.
Es gibt viele Reaktionen von allen möglichen Organisationen digitalen, zum Beispiel dem Chaos Computer Club, von netzpolitik.org, von Markus Beckedahl, ich glaube, der hat den Twitter-Feed oder den Twitter-Thread, den du gemeint hast, geschrieben. Und generell im Bereich Digitalen ist es sehr progressiv. Heißt, die Ampelkoalition hat erkannt, dass Deutschland im Digitalen vielleicht besser sein könnte, als es zurzeit ist. Das heißt, es wird viel Digitales geplant, viel Digitales umzusetzen. Sachen, die von IT-Lern als kritisch angesehen werden, wie sowas wie Vorratsdatenspeicherung, Überwachung, geringer Datenschutz, soll verbessert werden. Und generell ist es ziemlich stimmig. Also es soll viel gemacht werden. Natürlich das Altbekannte, was man schon immer hört, also Glasfaser, alles digitalisieren und so weiter, aber
es klingt gut. Wollen wir jetzt schon wetten darüber abschließen, ob diese Regierung es besser hinbekommt, den Breitbandausbau voranzubringen als die letzten?
Ich meine,
ich bin der Meinung,
viel schlechter kann man es jetzt nicht machen, oder?
Nee, ich bin auch der Meinung, ja. Also es wird auf jeden Fall besser werden.
Ja.
Die Frage ist, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, weil ich nicht weiß, welchem Ministerium das zugeordnet ist, wenn es wie in der letzten Legislaturperiode die Digitalisierungskram, also Internet und Co. Verkehr zugeordnet ist. Da kommen wir später noch zu den genauen Verteilungen, aber das würde ich jetzt an der Stelle vorausgreifen. Verkehr ist ja der FDP zugeordnet. Dann wird hier das Digitalisierungsthema, also auch das Infrastruktur von der IT-Thema, der FDP zustehen, vermutlich.
Was sind da eure? Finde ich interessant, weil gerade auch die FDP ja auch viel Wahlwerbung damit gemacht hat, dass sie das ganze Land digitaler machen möchte und mehr in Bildung stecken möchte. Das war ja gefühlt so, dass eines mit der größten Themen, die die FDP auf der Agenda hatte.
Ja, und wenn sie alles so umsetzen, wie es drinsteht, wovon, gehen wir einfach mal davon aus, zum Spaß, dann klingt es schon ein bisschen wie so eine Weihnachtswunschliste für ITler.
Mhm.
Also alles, was in den letzten Jahren falsch gemacht wurde und zum Teil richtig falsch gemacht wurde, wird da theoretisch zumindest ganz gut gemacht. Also viel mehr Digitales, viel mehr digitale Bürgerrechte, viel mehr IT-Sicherheit und so weiter. Es gibt sogar ein Recht auf Verschlüsselung, was interessant sein wird, was in der Theorie super ist.
Ja, mal gucken, wie das dann in der Praxis umgesetzt wird.
Genau, das ist das Problem. Erstmal, wie will ich das in den Koalitionsvertrag umzusetzen? Weil nur weil es da steht, muss man es ja nicht machen. Und manche Sachen sind so formuliert, dass man rein praktisch vielleicht das Gegenteil von dem machen könnte, was man rein theoretisch sagt. Ja. Und sich trotzdem noch dran hält.
Das ist halt immer so eine Geschichte. Eine
Ungenauigkeit drin.
Ja, das ist halt immer die Formulierungsgeschichte. Das sieht man dann halt wirklich tatsächlich erst im Ergebnis, wie es genau ist, weil man muss insgesamt sagen, über den Koalitionsvertrag steht tatsächlich an einigen Stellen relativ Unpräzises auch noch drin. Da wird halt nur gesagt, wir wollen es nicht machen oder wir bemühen uns, das nicht zu machen. Und Bemühungen sind ja. Bemühungen. Dazu kommen wir später an anderen Stellen auch nochmal. Kommen wir aber von den Stellen, die ganz gut gemacht wurden, zu Stellen, die ich persönlich so lala finde. Und zwar Transparenzregelungen. Und zwar wird ja seit Jahren immer mal wieder gefordert, dass die Nebeneinkünfte und ähnliches transparenter zu machen. Auch da wird unter der Ampel etwas gemacht. Allerdings ist es, sage ich mal, immer noch relativ lückenhaft. Also zum Beispiel die Pflicht zur Veröffentlichung von Zuwendungen an Parteien wird zum Beispiel auf 35.000 Euro herabgesetzt. Heruntersetzungen sind immer teuer. Genauso werden auch Spenden und Mitgliedsbeiträge, die 7.500 Euro pro Jahr überschreiten, in einem Rechenschaftsbericht veröffentlicht. Das ist, glaube ich, von 10.000 Euro runtergesetzt worden, wie es vorher war. Das Problem ist, dass im Ergebnis das Problem immer noch dasselbe ist. Man erinnert sich auch an die 10.000-Euro-Grenze. Dann hat ein gewisser Gesundheitsminister halt einen Dinner gemacht, das dann 9.999 Euro gekostet hat. Ja. Da wäre es halt wichtig.
Das beim nächsten Mal halt nicht 9.999 Euro kosten, sondern
7.499. Genau. Es denkt praktisch nur den Betrag, den man machen kann.
Ja.
Es wird auch wieder an dieser Stelle wieder unpräzise gesagt, wir schützen die Integrität des politischen Wettbewerbs vor einer Beeinträchtigung durch verdeckte Wahlkampffinanzierung mittels sogenannter Parallelaktion. Mehr steht explizit dazu nicht drin.
Das kann alles bedeuten, oder?
Das kann alles bedeuten. Das heißt halt nur, dass sie mehrfach Sachen tun wollen.
Ja, also muss ich natürlich sagen, Koalitionsvertrag, das sind keine Gesetzestexte, die nächste Woche schon unterschrieben werden, sondern es ist einfach nur unverbindliche Ideen, die man sich einfach mal aufschreibt, die man eigentlich machen will. Mhm. Genau.
Ein vielleicht ganz interessanter Punkt in dem Zusammenhang aber noch, ist auch im Sinne digitaler Staat, ein kleiner Satz, der drin steht, und zwar, ich zitiere mal, Seite 10 bis 11 vom Koalitionsvertrag: Wir wollen das Parteiengesetz auf den Stand der Zeit bringen und dabei insbesondere den Parteien mehr digitale Beschlussfassung und, jetzt beginnt der interessante Teil, im Rahmen der verfassungsrechtlichen Grenzen digitale Wahlen ermöglichen.
Das wird sehr, sehr spannend.
Das ist ein sehr spannendes Thema aus mehreren Gründen. Zum einen, weil IT-Sicherheit und Bund immer ein kritisches Thema ist. Das Thema Verfassungsrechtlichkeit von Wahlen, da könnte man einen ganzen Podcast drüber reden. Das ist nämlich auch extrem umstritten.
Darüber oder über ein ähnliches Thema gibt es ja auch ein sehr, sehr gutes Video von meinem zweitliebsten YouTuber.
Kronk?
Nein, dir, du Vogel.
Ach so, ja. Genau. Genau, digitale Wahlen. Dazu habe ich mal ein Video gemacht auf youtube.com/kdb, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Wunderbares Video.
Müssen wir die jetzt deklarieren? Im Sinne der Transparenz?
Nee, es ist, glaube ich, eine Werbung für uns selbst. Von daher müssen wir es, glaube ich, nicht.
Technisch gesehen ist das Werbung in Marx' Eigeninteresse.
Ja. Also grundsätzlich, um es zusammenzufassen, das Problem ist, dass man digitale Wahlen, man kann sie nicht verfassungsrechtlich machen. Also, egal wie man es anpackt, egal was man sagt, wenn man sagt Verschlüsselung, Blockchain oder sonst was, man kann Wahlen nicht digital halten. Punkt. Und dass man es dann trotzdem reinschreibt, sozusagen, wir versuchen es digital zu machen, wenn es verfassungsrechtlich okay ist, nein, es geht nicht. Punkt. Entweder man macht es nicht oder macht es falsch.
Aber besser gar nichts machen, als falsch zu machen, ne? Ja.
Geht das noch?
Keine Ahnung. Aber wir haben noch mehr Punkte, darum reden wir einfach mal weiter, weil jetzt kommt ein Punkt, den ich sogar tatsächlich gut finde, der auch wieder mit Demokratie und dem Kram da zu tun hat. Diesen blöden Kram da, ne?
Diesem Demokratiezeug.
Ja, und zwar gut, es wurde lange gefordert, es wurde auch viel drüber diskutiert, letztendlich waren sich viele darüber einig, und zwar planen sie, das aktive Wahlalter sowohl für die EU-Wahlen als auch für die Wahlen zum Deutschen Bundestag auf 16 Jahre runterzusetzen. Heißt, ab Änderung des Grundgesetzes, was die machen wollen, wobei sie aber eine Zweidrittelmehrheit brauchen.
Ja, und das wird dann wiederum schwierig, obwohl ich glaube, dass zum Beispiel die Linke da mitziehen könnte.
Das kommt halt immer auf die Umsetzung drauf an, aber grundsätzlich die Linke ist auch dafür.
Mhm. Und ich glaube in Teilen sogar die AfD, wenn ich mich nicht irre. Hm? Ich glaube, die CDU-CSU ist geschlossen dagegen. Alles ohne Gewehr, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher.
Bin ich mir auch tatsächlich nicht sicher. Aber grundsätzlich, also ich weiß, der Konsens war insgesamt, dass es viele Parteien gibt, die es machen
wollen. Die Frage ist halt, will es die Ampel machen, weil sie das für eine gute Idee halten, oder wollen sie es machen, weil sie merken, dass sie besonders von den jungen Leuten sehr stark gewählt werden?
Die SPD kann definitiv nicht dazu zählen, weil die SPD wird nicht gerade von jungen Leuten gewählt.
Richtig. Aber die Grüne und die FDP halt.
Also die SPD ist definitiv dafür, die CDU ist dagegen, die Grünen sind dafür, die Linke sind dafür, die FDP ist dafür. Ohnehin, weil sie, in dem Artikel steht so drin, ohnehin immer mehr junge Wählerinnen gewinnen, also die sind dafür. Die AfD distanziert sich deutlich davon.
Echt? Okay, nee, ich dachte, ich hätte das auch mal bei denen gesehen, dass die das gerne hätten.
Und die sind nur dafür, wenn dann alle anderen Rechte und Pflichten ebenfalls auf 16 runtergesetzt werden, also auch sowas wie Strafmündigkeit und
okay. Alkohol?
Das weiß ich nicht. Gute Frage, Marc, reden wir über Alkohol.
Ich finde es erstaunlich, dass jedes Land das selbst festlegen kann, wann jemand zum Beispiel auch das Europäische Parlament wählen kann.
Das ist ja so beim EU-Wahlrecht, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, weil da fordern ja auch einige wegzukommen von diesen Landeslisten und hin zu einem personenbezogenen Wahlsystem, wie heißt Verhältniswahlsystem? Nicht mehr ein, verdammt, wie heißt unser Wahlsystem? Personalisierte Verhältniswahl oder so heißt das ja, das deutsche Wahlsystem. Und man redet ab und zu darüber, in der EU halt komplett auf die auf andere Systeme umzustellen, um halt diese, sag ich mal, Bündung von Wahlkandidaten in Ländern zu verhindern, weil zum Beispiel Deutsche wählen letztendlich nur deutsche Kandidaten. Was aber in der EU recht wenig Sinn macht, weil man möchte mitunter vielleicht einfach jemanden, eine Person wählen, die das vertritt, was man hat, und nachher gibt es so einen in Deutschland nicht. Aber das ist auch wieder eine komplett andere Geschichte, die jetzt, sage ich mal, mit dem Koalitionsvertrag relativ wenig zu tun hat, glaube ich. Es sei denn, es kommt später noch bei den EU-Thematiken. Das habe ich jetzt aber tatsächlich nicht mehr ganz so genau im Kopf. So, wir hatten es zwischendurch schon mal angesprochen. Industrie ist auch viel mit Digitalisierung zusammenhängt, aber Industrie hat auch verschiedene Sachen mit Klimasachen zu tun. Und eins der Themen, die die Ampel beschlossen hat, die sie mit reinnehmen wollen, sind beispielsweise Carbon Contracts for Difference, also Klimaverträge.
Das ist aber nicht dasselbe wie diese CO2 nicht die Lizenzen, wie heißen das? Zertifikate, genau, danke. Oder ist das dasselbe?
Die, also ich glaube nicht, dass das dasselbe sind. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich lese es mir gerade
Ja, da nochmal der Hinweis. Es ist nur ein Ideenvorschlag, was sie machen wollen. Das heißt, wie es umgesetzt wird, können wir dann schlussendlich nur erraten.
Genau.
Es könnte auch was komplett Gegenteiliges umgesetzt werden, weil sich die Zeiten ändern oder die Parteien einfach keine Lust drauf haben oder weil es was unpopulär geworden ist oder so. Also ich weiß, bei der letzten Koalition war es so, dass Sachen nicht umgesetzt wurden, die im Koalitionsvertrag standen, aber andere Sachen, die gegen den Koalitionsvertrag sind, wurden umgesetzt.
Ja.
Das heißt,
Stichwort Urheberrecht, glaube ich auch.
Fest steht auch, dass solche Sachen, also dass dieser Koalitionsvertrag nicht endgültig ist, sondern auch gerne darüber diskutiert wird und lange diskutiert wird. Ich kann mich erinnern, dass die ursprüngliche GroKo 2-3 Mal fast am Koalitionsvertrag auch zerbrochen wäre während der Wahlperiode.
Oh ja, das stimmt.
Darum, ja, also was am Ende passiert, passiert am Ende. Und der Punkt ist auch der Koalitionsvertrag sagt letztendlich nur eins aus. Die wollen es gemeinsam in den Weg bringen. Letztendlich die einzelnen Abgeordneten sind immer noch nichts zu nichts verpflichtet. Also wenn die Abgeordneten der SPD plötzlich sagen, wir sind gegen, sagen wir irgendwas, gegen das Wahlalter ab 16 und die einzelnen Abgeordneten stimmen anders ab, dann passiert da halt nichts, weil die Abgeordneten sind vom Prinzip her frei in ihrer Entscheidung.
Ja, was man aber generell sagen kann, dass man zumindest die Richtung erkennen kann.
Ja.
Heißt, wenn in 10 Seiten was von Digitalisierung steht, kann man sich ziemlich sicher sein, dass am Schluss kein Gesetz beschlossen wird, bei dem die Ampel Hunde trainieren will, damit sie Glasfaserkabel zerbeißen.
Wäre verfassungsrechtlich, glaube ich, auch bedenklich.
Aber witzig.
Weiterhin in der Industrie ein relativ großes Thema ist Ausbau der Wasserstofftechnologien. Irgendwie ein Punkt, auf den gerade die Richtung FDP sehr gerne sitzt, als Alternative zur reinen E-Technik. Wasserstofftechnologien.
Ja. Noch zum Thema Industrie, sprich grüner mit Wasserstoff bzw. grüne Energie halt. Die Stahlproduktion zum Beispiel ist ja, glaube ich, irgendwie immer so das Aushängeschild für Wasserstofftechnik. Oder für Wasserstoffproduktion.
Ja.
Ja, also ich finde, Wasserstoff muss man mal sehen. Ich glaube, im Privatbereich ist Wasserstoff komplett unnütz.
Gerade im Bereich Verkehr, sage ich mal, wo es ja lächerliche Gespräche gibt zwischen ehemaligen CDU-Bundeskanzlerkandidaten und großen Tech-Konzern-Vorstand. Aber ja, also im großen Industriebereich ist das auch eine andere Geschichte, weil da werden die Mengen anders eingesetzt, sodass auch Wasserstoff wirtschaftlich sein könnte. Mhm. Aber das Problem war ja im Privatbereich, dass für die Mengen Wasserstoff, die eine Privatperson braucht, der Aufwand für Kühlung und ähnliches und Kompression, weil Wasserstoff muss sehr stark komprimiert vorliegen, weil der ist halt unglaublich undicht, also physikalisch gesehen. Und so kann der halt nicht verarbeitet werden. Aber das wird sich zeigen, wie es ist, wie es passiert.
Ja, also wir werden in 4 Jahren wahrscheinlich nochmal darauf zurückblicken und schauen, was umgesetzt wurde und bei dem Punkt besonders, ob man es überhaupt umsetzen kann und ob es dann dementsprechend gut umgesetzt wurde.
Genau. Und weil wir gerade so schön beim Thema Mobilität zwischendurch waren, gehen wir gleich zum nächsten Punkt, und zwar dem Unterpunkt Transformation der Automobilindustrie. Und da gibt es tatsächlich Sachen, die auch wieder im ersten Moment wunderbar klingen. Und zwar wollen sie die E-Technologie, alles was mit E-Mobilität im Bereich zu tun hat, auch autonomes Fahren, den Ausbau definitiv vorantreiben. Und die haben sich sogar da in dem Sinne mal ein konkretes Ziel gesetzt. Und zwar sollen bis 2030 mindestens 15 Millionen Autos voll elektrisch fahren. Im weiteren Verlauf des Koalitionsvertrags wird auch schrittweise noch die Förderung für Mini-Hybride zurückgesetzt. Also für E-Autos, die eigentlich Benziner sind, wo nur ein kleiner E-Motor noch mit drin steckt, damit man diese Prämie abbekommt. Wird die Förderung auch weiter zurückgefahren und nur noch für tatsächlich, ich glaube, 50% voll, also 50% elektrische Fahrzeuge gewährt. Also sie müssen mindestens die Hälfte der Distanz elektrisch zurücklegen können, voll elektrisch zurücklegen können.
Ja, und das schafft man entweder, indem man den Benzintank oder den Dieseltank, je nachdem, ich glaube, gibt es eigentlich diese Hybride, bin ich mir gar nicht so sicher, da stecke ich gar nicht so im Thema drin. Aber da muss man den Tank schon enorm verkleinern, damit man da irgendwie rankommen würde.
Ja. Es gibt tatsächlich Düsenhybride,
halt die fast sind aber gar selten. Ja, da würde es aber auch fast keinen Sinn mehr ergeben, überhaupt ein Hybrid zu kaufen, wenn man da sowieso schon einen riesen Akku drin hat.
Außerdem sollen mithilfe von Förderung über die Schlüsselindustrien, gerade im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, auch regionalere E-Projekte und Forschung unterstützt werden. Insgesamt soll Deutschland halt zu einer führenden Kraft in dem Bereich werden. Gerade insbesondere im Bereich auch der Batterieforschung.
Ja, da haben wir wirklich enorm gute Ansätze, gerade auch in Deutschland.
Ja. Der andere Witz ist hingegen nur wieder, dass das alles dasteht, aber konkret nie gesagt wird, was die Regierung dafür tun will, so wirklich. Außer das Ziel zu setzen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Die Idee, dass es sich zum Ziel setzen, ist schon mal eine gute Sache, weil das ist schon mal mehr, als es in den letzten Jahren gab in dem Bereich.
Ja, bin mal gespannt, weil gerade was zum Beispiel Aufsteller von zum Beispiel Ladesäulen sagen oder Betreiber bzw. Provider von Ladesäulen, dass etwas gemacht werden muss, um das Laden auch dort an solchen Säulen halt zum Beispiel attraktiver zu machen. In dem Sinne, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, eine Wohnung hat in einem Block oder so, wo man halt nicht die Möglichkeit hat, zu Hause zu laden, dass man da halt trotzdem die Möglichkeit schafft, verhältnismäßig günstig auch an Ladesäulen zu laden, weil gerade auch dort das Problem ist, dass dort ein Provider einfach sagen kann, ich erhöhe jetzt Preise, wie das auch im Verbrennungsgeschäft der Fall ist, werden da auch die Preise immer weiter steigen, weil natürlich auch die Betreiber dieser Ladesäulen halt mehr Geld fordern können einerseits und dann natürlich auch die Säulen auch überhaupt aufstellen müssen, und allein das kostet natürlich auch nicht unbedingt wenig.
Genau. Und ich finde, das ist eine relativ gute Überleitung, da wir gerade beim Thema E-Mobilität sind und deine Themen ja auch gerade was mit den Ladesäulen zu tun haben, dass wir jetzt direkt in deine E-Welt einsteigen, Jannis.
Uiuiui, da muss ich doch gerade mal schauen, welche Themen ich mir aufgeschrieben habe. Nein. ich habe diesen Monat zwei Themen. Einmal finde ich sehr interessant, dass Tesla seine Supercharger teilweise geöffnet hat. Es gibt derzeit ein Pilotprojekt in den Niederlanden, weswegen es vor knapp zwei Wochen, oder wo das halt kurz nachdem das eröffnet wurde, irgendwie eine große Welle Elektromobilisten gab, die einfach mal in die Niederlande gefahren sind, um dort diese Ladesäulen halt zu testen, dass du halt dort auch mit einem Nicht-Tesla ranfahren kannst und dort für einen erstaunlich guten Preis laden konntest, obwohl dieses bezahl einmal im Monat und du zahlst pro Kilowattstunde weniger. Ich glaube, das haben sie jetzt schon mittlerweile ganz schnell wieder rausgenommen für Nicht-Tesla-Fahrer. Aber an sich, das Netzwerk, was Tesla aufgebaut hat und die Zuverlässigkeit dieser Supercharger, das ist einfach unerreicht für alle anderen Ladesäulenbetreiber. Ich kenne zwei Leute, die Tesla fahren, und die hatten noch nie ein einziges Problem mit einem Tesla Supercharger. Mit diversen anderen Säulen schon. Da gibt es ja des Öfteren mal Probleme, sagen wir es so, bedauerlicherweise. Hatte ich auch schon mal gehabt. aber mit Tesla Superchargern erstaunlich wenig bis gar nichts.
Ich glaube, wir hatten ja auch mal schon vor einer Weile das Thema bei einer deiner anderen E-Welten, dass Tesla da angefangen hat, beziehungsweise in der Rede war, dass Tesla das Ganze aufmachen will. Mhm. Ja, ist an sich gut, weil diese Supercharger sind halt wirklich praktisch. Und wenn die halt nicht mehr nur auf Tesla beschränkt wären, hätte es halt viele Vorteile. Und wer weiß, vielleicht auch mit Förderung vom Bund dann in Deutschland, wenn die E-Ladesäulenstruktur ausgebaut wird, dann profitieren am Ende vielleicht alle davon. Jetzt möchte ich gerne mal fragen, das einfach auch gleich als Überleitung zu deinem zweiten Thema nutzen. Es steht so schön Autocharge im Titel. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist.
Ja, dass die Autos geladen werden.
Im Groben hat er recht. Nein, ist das das INBW jetzt seit ein paar Tagen tatsächlich erst das Auto-Charge-Prinzip eingeführt hat. Sprich, wenn du an eine ENBW-Säule ranfährst, dein Auto ansteckst und das vorher einmal dieses Prozedere durchgemacht hast, dann brauchst du wirklich nur den Stecker nehmen, in dein Auto einzustecken und das wird automatisch angefangen zu laden und die Säule erkennt dann dein Auto. Da passiert ja immer nur Kommunikation, sprich, da wird ein Schlüssel ausgehändigt. Ich weiß gar nicht genau, ob es die Fahrgestellnummer ist oder was es dort genau ist. Jedenfalls dort wird nahmal ein Schlüssel übertragen und dann weiß die Säule halt, das Auto ist dem und dem Konto zugeordnet und dann wird automatisch geladen. Das macht zum Beispiel Fastnet, kommt auch lustigerweise aus den Niederlanden, macht das schon eine ganze Weile. Funktioniert auch erstaunlich gut. Und bei Tesla ist es ja genauso. Du musst dich ja bei Tesla nicht wirklich authentifizieren, sondern du hast ein Auto, da bist du in diesem Auto bist du angemeldet und hast halt ein Benutzerkonto. Und wenn du an der Ladesäule fährst, dann nimmst du einen Stecker, steckst ihn ins Auto und es wird automatisch angefangen zu laden. Geile Sache. Erleichtert sehr, sehr vieles. Gerade halt diese stumpfe Authentifizierungskacke manchmal an den Säulen dran, ob du jetzt eine Karte nimmst oder eine App nimmst oder so einen kleinen Schlüsselanhänger. Das ist alles möglich. Und gerade das ist auch, wenn du beispielsweise mal an einem Platz stehst, wo es gerade regnet und du schnell rausspringst, das Kabel da ansteckst und dann auch da stehen musst, weil du deine Karte da an das Terminal ranhalten musst, um dich zu authentifizieren, dann kommst du vollkommen durch die Regen wieder ins Auto. Und mit diesem Auto-Charge ist das halt mega easy. Du rennst raus, steckst ein, rennst wieder rein, fertig.
Ja, und vielleicht ist es ja in Zukunft sogar so weit, dass du auf diese Parkplätze drauf fährst und dann auch maschinell gleich betankt wirst.
Das wäre natürlich auch noch interessant. Das habe ich bis jetzt auch schon mal gesehen. Sowas gab es mal als Pilotprojekt für den Nissan Leaf an irgendwie zwei Säulen in China, meine ich. Sah ganz interessant aus, war am Anfang saumäßig fehleranfällig und dieser Arm, der ging dauernd kaputt. Aber heißt ja nicht, dass es nicht irgendwann kommt, beziehungsweise dass es nicht verbessert wird. Dafür sind ja extra Pilotprojekte da, um halt rauszufinden, was halt noch nicht genügend getestet ist bei sowas.
Eine Frage habe ich noch zum Auto-Charge.
Ja.
Du hast ja gesagt, da wird dann die Fahrgestellnummer erkannt oder sowas und dann wird es automatisch abgebucht.
Ja.
Wenn ich jetzt zum ersten Mal an so eine ENBW-Ladesäule oder so fahre, das Auto einstecke, wie wird es dann bezahlt? Speichere ich im Auto meine Bankverbindung und dann wird es über diese Verbindung kommuniziert? Oder muss ich mich bei der ENBW anmelden, erstmalig, damit die wissen, die Fahrgestellnummer hat diese Bankverbindung?
Ja, im Zweifelsfall hast du schon ein ENBW-Konto, weil, ich sag mal, das, was eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, 90% der Elektromobilisten haben, ist ein Main-GAU-Konto und ein ENBW-Konto, weil dass einfach die Anbieter sind, die so umfangsmäßig, glaube ich, die meisten Ladesäulen abdecken. Nicht nur die eigenen, sondern auch Provider spielen für zum Beispiel andere Säulen. Und dann ist es so, bevor du das Auto ansteckst, gehst du in die ENBW-App und gehst dann dort auf Auto-Charge aktivieren und dann wirst du durch so einen Prozess geführt, wo du dann irgendwann das Auto anstecken musst, dann findet die Kommunikation statt und dann sagt es dir, jupp, hat geklappt. Und dann ist das so registriert und dann wird es halt über ENBW halt direkt vom Konto abgebucht. Das ist halt wie quasi, als wenn du mit deinem Verbrenner an eine Tankstelle fahren würdest, einfach den Rüssel reinhalten würdest, wieder in die Säule zurückstecken würdest und wegfahren würdest, ohne zu bezahlen.
Also es ist schon automatisch bezahlt, oder? Man fährt nicht weg, ja, einfach ohne
zu bezahlen. Ja, natürlich, natürlich.
Okay.
Da musst du dann einmal vorher natürlich deine Kontodaten oder PayPal oder was auch immer halt hinterlegen.
Ja. Also ich würde sagen, mit dieser souveränen Erklärung hast du deinen Arbeitsplatz ganz souverän gesichert. Und ich habe keine Ahnung, was Marks Thema bedeutet, darum habe ich einfach meine minderwertige, schlechte Überleitung gemacht. Marc, dein weltbewegendes News-Thema ist der souveräne Arbeitsplatz.
Genau, willkommen zu den weltbewegenden News. Mein Thema ist der souveräne Arbeitsplatz und das kann erstmal viel heißen. Es ist aber etwas sehr Interessantes, was auch ein bisschen so im Koalitionsvertrag drinsteht. Und zwar versuchen die Bundesländer zurzeit, die IT souveräner zu machen. Das heißt, in dem Fall weniger abhängig von Microsoft. Heißt, dass man schaut, was gibt es für Alternativen zu Microsoft Office, Microsoft Exchange und vielleicht sogar zu Microsoft Windows. Einfach, weil man nicht von einem großen Anbieter abhängig sein kann, der zu jedem beliebigen Zeitpunkt seine Produkte teurer machen kann oder sonstig schlechter machen kann. Genau, da haben sich die Bundesländer schon in den letzten Monaten, aber jetzt formt es sich so langsam, Gedanken gemacht, was man so machen kann. Und wenn ich sage, die Bundesländer, sind das alle? Nein, ein Bundesland ist dagegen und ich bitte euch jetzt mal einfach zu sagen, welches Bundesland...
Bayern.
Ja. Ja, das ist Bayern.
Wer hätte damit rechnen können?
Das ist so klar, dass das Bayern ist.
Ja, erstens, weil es Bayern ist und zweitens, weil in Bayern zufälligerweise die Microsoft Deutschlandzentrale steht. Aber ja, das finde ich so ein interessantes Thema, dass die Politik da mehr in Richtung offene Systeme, offene Software und offene Protokolle geht und sich weniger abhängig macht von großen und auch amerikanischen Firmen, sondern lieber selber was entwickelt und selber was macht, was am Schluss vielleicht sogar günstiger sein könnte.
Finde ich gut. Also den Ansatz finde ich an sich gut, weil generell bin ich ein großer Fan von Open Source, davon mal ab. Klingt es nach einer Möglichkeit, mal von den, ich sag mal, großen Playern loszukommen.
Ja, ich bin auch der Meinung, gerade, sage ich mal, wenn man, selbst wenn man kein Fan von Open Source ist an der Stelle, man sollte niemals nur auf ein Pferd setzen.
Ja.
Wenn man nur die komplette Microsoft-Infrastruktur nutzen kann und es da irgendwann mal Probleme gibt, weil, keine Ahnung, Microsoft wie jetzt zum Beispiel mit Windows 11 voraussetzt, dass man ein TPM 2.0-Modul auf dem Mainboard hat, was vielleicht die ganzen alten Behörden-PCs nicht haben. Da ist man halt auf sowas angewiesen. Muss man halt mitmachen, wenn man beim System bleiben will.
Ja, selbst mein PC hier, meiner, der hat auch dieses Modul nicht.
Meine auch nicht.
Kann es nicht installieren. Das ist echt Panne. Also ich teste es zurzeit auf meinem Laptop. Der ist gerade so noch. Core i7, 8. Generation, gerade so. Ist okay, ist halt Windows.
Ja, genau. Und dann springen wir zum nächsten Thema, nämlich meinem weltbewegenden Thema. Und Elon Musk hat ca. 10% seiner Aktien verkauft. Ursache dafür war eine Twitter-Umfrage, die er gestellt hat, in der er die Twitter-Community gefragt hat, ob er 10% seiner Aktien verkaufen sollte. Hintergrund dabei ist, dass das Steuersystem in den USA so funktioniert, dass du theoretisch die Aktien so lange behalten kannst, wie du willst und den Wertgewinn nicht versteuern musst, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Gewinn realisiert ist. Also unter anderem zum Beispiel der Verkauf. Weil es in dem Moment wird praktisch der Gewinn, den die Aktien im Vergleich zum Anfangswert gemacht haben, realisiert und du musst es versteuern. Das hat er jetzt gemacht. Er hat 10% seiner Aktien verkauft. Was circa, ich glaube, 6,9 Milliarden Dollar entsprochen hat.
Boah.
Ja.
Der kann sich was zu Weihnachten gönnen.
Der kann sich was davon gönnen. Und darauf müsste er jetzt wahrscheinlich auch Steuern zahlen. Gut, ich kenne das amerikanische Steuersystem nicht. Ich weiß nicht, wie viel er davon absetzen kann und bla 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 und bla bla bla. Ja. Im Zusammenhang mit Tweets von Elon Musk gibt es da aktuell auch noch eine andere kleine News. Und zwar wird Tesla bzw. Musk gerade von JP Morgan, ich nenne es mal Investmentbank, verklagt, weil unter anderem der Tweet von Elon Musk vor einigen Jahren bezogen auf ein angebliches Rückziehen von Tesla vom Aktienmarkt, dem Unternehmen JP Morgan anscheinend einen Millionen- oder Milliardenverlust sogar beschert hat. Und das Geld möchten die jetzt halt gerne wieder haben.
Wie realistisch ist das, dass die das gewinnen?
Kann ich dir nicht sagen. Amerikanisches Rechtssystem habe ich null Ahnung von.
Das ist auch manchmal
dann
sehr...
Dann tust du, als hättest du Ahnung.
Naja.
Da kann ich nur was Falsches sagen. Ich habe keine Ahnung, was rauskommt. Die werden sich vielleicht scheinlich auf den Vergleich einigen und da werden ein paar Millionen gezahlt werden. Was genau passiert, wird man da nicht erfahren. Es wird nur gesagt werden, dass man sich auf den Vergleich geeinigt hat.
Okay, das heißt, man weiß ja noch nichts Genaues und prüft da die nächsten Tage, Wochen, Monate weitere Daten, bevor man da was Genaues sagen kann.
Genau.
Welche Variante es kommen wird.
Genau, welche Variante das ist, welche Auswirkungen die Variante hat und was die Varianten auch für Auswirkungen auf die Welt haben. Nicht wahr, Jannis?
Nicht schlecht. Muss ich ehrlich zugeben, nicht schlecht. ja, mein Thema der weltbewegenden News ist die neue Corona-Variante aus Südafrika, genannt Omikron. wird ein sehr kurzes weltbewegendes News-Thema, weil tatsächlich noch nicht viel dazu bekannt ist, ob die Impfstoffe wirken, ob das wirklich so krass ist, wie die Werte gerade oder wie die ersten Tests halt zeigen. Aber das ist eine Geschichte, die uns vermutlich, also ich weiß gar nicht, wer das sagte. Ich bin mir nicht sicher, ob es Lauterbach war, aber jemand sagte, dass das im Vergleich zu Delta, im Vergleich dazu ist Delta ein Kindergeburtstag.
Ja, wobei, wenn ich da noch was kurz ergänzen darf, zum Glück ja inzwischen festgestellt wurde, dass die Variante nicht ganz so gefährlich ist wie das reguläre Corona, also die anderen Varianten, aber dafür halt deutlich infektiöser ist und auch einer der Gründe ist, warum man so stark im Blick behalten muss. Vor allem, weil sich anscheinend die Antigenstruktur ein wenig verändert hat, sodass aktuell noch geprüft wird, ob der Impfschutz hilft und welcher hilft. Wobei aktuell auch inzwischen der Konsens ist, dass die Boosterimpfung ausreichenden Schutz bietet.
Richtig,
auch genau. Gegen Omikron.
Omikron. Genau. Da habe ich eben aber auch gelesen, dass gerade die Boosterimpfung nochmal 20 Mal mehr wirkt.
Ich habe 20% gelesen, aber ja.
Ich kann das gerne nochmal raussuchen.
Nee, alles gut. Ich glaube dir das. Ich kann mich auch verlesen haben.
Oder das ist schwammig ausgedrückt. Kann natürlich auch sein. Mhm. Aber von daher, wenn. Noch hier, weil die Schutzwirkung bis 20 Mal höher ist als bei zweifachen Impfungen.
Dann glaube ich dir. Genau, und das finde ich ein gutes Thema. Achso, willst du noch was dazu sagen, Marc?
Ja, okay. Ich wollte nur noch mal erwähnen, dass man zurzeit nicht sehr viel weiß. Ja, aber natürlich immer die Gefahr da ist, dass die Variante wirklich schlimm ist und dass wir quasi auf dem gleichen Stand dann sind wie vor knapp 2 Jahren.
Darum können wir nur sagen, impft euch.
Genau, denn auch die WHO hat zu der Variante ähnlich wie zu meiner Mikrofonqualität in den letzten Folgen gesagt, dass es ziemlich besorgniserregend ist. Also seid vorsichtig.
Seid vorsichtig.
Und wir hoffen nur das Beste.
Denn Corona ist ein Thema, was unser komplettes Gesundheitssystem und unsere Gesundheitswirtschaft belastet. Und Gesundheitswirtschaft ist auch das nächste Thema im Koalitionsvertrag, was wir uns kurz anschauen wollen. Und da muss ich sagen, bin ich relativ unüberraschenderweise enttäuscht.
Ich hätte damit rechnen können.
Gesundheitswirtschaft ist ein ziemlich kleiner Abschnitt. Da wird halt gesagt, ja, Wirtschaft gesundheitsmäßig wird ausgebaut und bla 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 und bla 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 und bla bla bla. Ne? Made in Germany, High Medizintechnik muss ein Qualitätssiegel bleiben. Und zugleich werden wir durch unsere Maßnahmen zur Fachkräftesicherung den Personalmängel im Gesundheitswesen entgegenwirken. Das ist sehr präzise, was gemacht wird.
Ja, nicht.
Ja. Darum also der Bereich relativ enttäuschend. Es kommt später, kommt im Bereich Pflege noch mal ein bisschen was auch das Gesundheitswesen betrifft. Ja. Aber insgesamt werden sich die Pflegekräfte sicher freuen und die Krankenhauskräfte, dass sie in dieser Corona-Phase sehr viel Applaus bekommen haben, weil viel mehr scheint es wieder nicht zu geben jetzt im Nachhinein.
Ja, und das finde ich, oder kann ich glaube ich auch für euch mitsprechen, das finden wir alle ziemlich scheiße.
Ja.
Und dieses Gefühl, also ich habe so das Gefühl, dieser Satz ist da nur drin, weil er da drin sein muss, weil man dazu was schreiben muss und weil sie sich da irgendwie nicht einig geworden sind.
Genau.
Ja, das ist wahrscheinlich so eine Vorsaison.
Ja.
Guten Tag, tschüss, müssen wir das Gesundheitssystem verbessern, sagt man so halt.
Ja.
Ich bin okay. Mal gespannt, weil die FDP, die wollte das Ganze ja, wenn ich mich nicht irre, irgendwie komplett nicht in die öffentliche Hand, sondern in die Hand des Marktes legen.
Ja, privatisieren.
Und also, der Markt, der regelt das natürlich.
Die FDP wollte keine vollständige Privatisierung, das ist falsch, aber die FDP ist ein großer Anhänger von der Fallpauschale und die wollten die weiter in eine Richtung ausbauen, die sowieso schon nicht gerade gut funktionierende System der Fallpauschale noch schlechter macht.
Ja, da bin ich so voll dagegen.
Ja, also auch dieses Thema Fallpauschale, Gesundheitswesen wäre ein Thema, da könnte man sich Wochen drüber unterhalten oder in einem eigenen Podcast-Folge auch drüber unterhalten. Da hätten wir theoretisch auch Experten da, die sicherlich dazu was sagen könnten. Und ja, aber da das heute nicht unser Hauptthema ist, gehen wir mal weiter und reden über Verkehrsthematiken. Angefangen mit einem kleinen Satz, den ich relativ gut finde. Und zwar wollen die ab 2023 eine CO2-Differenzierung in der Lkw-Maut einführen, gewerblichen Güterverkehr bereits ab 3,5 Tonnen einbeziehen und einen CO2-Einschlag einführen, der gleichzeitig aber vermindern soll, dass eine Doppelbelastung ausgeschlossen wird. Was aber ganz sinnig ist, weil die Tatsache ist, dass der Hauptteil des CO2-Ausstoßes vom gewerblichen Güterverkehr erzeugt wird. Zwar klar, kann jede einzelne Privatperson immer was dafür tun, den CO2-Ausstoß zu verringern, aber ich glaube, es sind um die 60%, die über den gewerblichen Güterverkehr im Verkehrsbereich ausgestoßen werden.
Ja, das ist echt nicht wenig.
Genau, die Lösung ist, wenn ich das richtig rausgehört habe, dass man einfach wieder so einen CO2-Preis macht in die Richtung, oder?
Genau. Wobei man das auch, sage ich mal, wieder mehrfach lesen kann, weil die Formulierung ist, wie gesagt, wir werden 2023 eine CO2-Differenzierung der Lkw-Maut vornehmen. Das heißt, je mehr du ausstößt, desto teurer wird die Lkw-Maut für dich. Aber es ist ja nicht gesagt, auf was die das setzen. Es kann ja immer noch heißen, dass praktisch die den schlechtesten Ausstoß haben, dasselbe zahlen, was sie heute zahlen. Und die weniger ausstoßen, halt weniger zahlen. Ja. Da wird im Endergebnis auch nichts erreicht.
Ja, es kann ja auch sein, dass man das Ganze irgendwie merkwürdig umrechnet, zum Beispiel CO2-Ausstoß irgendwie pro Tonne Fahrzeuggewicht oder sowas, was ja schon mal geht, wo dann so ein Leopard 2 besser ist als so ein Kleinwagen von der Bilanz her. Ja. Also man kann da schon ein bisschen tricksen dann.
Und das zeigt sich dann halt auch wieder, sage ich mal, in der Umsetzung. Nächstes Thema, eine Sache, die mich sehr beruhigt hat, weil es mich in den politischen Diskussionen ein wenig beängstigt hatte im Bereich Bahnverkehr. Die Bahn bleibt in öffentlicher Hand.
Halleluja. Als das rauskam, ey, da habe ich echt gedacht, what the fuck?
Vor allem hat es mich überrascht, dass die Grünen da mitgemischt haben und auch dafür waren. Das hat für mich gar keinen Sinn ergeben. Man hat ja wunderbar gesehen, wie das in Großbritannien funktioniert, ein komplett privatisiertes Bahnsystem.
Ja, gar nicht.
Ja,
das trifft ganz gut. Aufzulesen kurz.
Und darum, das ist einer der wichtigen Punkte und ansonsten halt viel mit der Schienengüterverkehr soll gesteigert werden. Der Personenverkehr soll sogar verdoppelt werden. 75% des Schienennetzes sollen bis 2030 elektrifiziert werden und. Also im Bahnverkehr steht einiges drin. Was auch sinnig ist, weil wenn man eine sinnvolle Alternative zum Fliegen bieten will, dann muss allgemein der Bahnverkehr auch sinnvoll wären, weil wenn man von Berlin nach Stuttgart mit dem Zug 7 Stunden braucht, 200 Euro zahlt und dann noch Glück haben muss, dass der Zug fährt und stattdessen ein Flugzeug fliegt, was in 9 von 10 Fällen tatsächlich fliegt, man zwischen 10 und 20 Euro zahlt und knapp 1,5 Stunden unterwegs ist, dann ist die Frage, warum man die Bahn nehmen sollte, da außer man ist wirklich ein sehr, sehr umweltbewusster Mensch.
Spricht da die Wut aus dir heraus?
Nein, die Erfahrung. Ich bin auch jemand, ich bin geflogen, aber ganz simpel auch. Es hat sich nicht gelohnt, mit dem Zug zu fahren.
Ja, generell auch in Richtung Pendeln könnte man viel machen, wenn man die Züge verbessert, aber es lohnt sich oft gar nicht,
ja,
wenn man
auf dem Land wohnt. Ich glaube, ist auch für dich eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Von dem Ort, wo du wohnst, zu deiner Arbeitsstätte, Also öffentlicher Personennahverkehr dahin, da wärst du wahrscheinlich, müsstest du am Abend vorher losfahren, um pünktlich am nächsten Tag da zu sein.
Nö, ich kann es so in 2,5 Stunden schaffen, einen Weg.
Ja.
Wie lange brauchst du zum so Vergleich mit dem Auto?
Mit dem Auto 1,5.
Und man muss an dieser Stelle aber auch bedenken, dass die Züge ja nicht nachts durchgehend fahren.
Genau. Und die sind teurer dafür.
Ja. Genau.
Also an der Bahn muss viel reformiert werden.
An der Bahn muss viel reformiert werden. Es stehen ja schon mal gute Dinge drin. Nochmal ein paar Dinge halt zu PKWs. Wir hatten es am Anfang schon mal gesagt, mindestens 15 Millionen Elektro-PKWs. Man hat sich nochmal den Zielen verschrieben, der EU mit 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zuzulassen. Und dass sich das entsprechend früher auf Deutschland auswirken könnte. Also ist sehr unpräzise formuliert. Man wollte kein konkret früheres Ziel geben, was etwas schade ist. Dann dürfen auch nur noch Fahrzeuge, die mit E-Fuels betankbar sind, neu zugelassen werden. Und es soll eine neue Schadstoffnorm eingeführt werden, die Euro 7-Norm, die dann praktisch umsetzbar sein soll. Und da gibt es auch wieder eine tolle Formulierung, die das Ganze ein bisschen aushebelt, nämlich sie werden dabei Wertschöpfung und Arbeitsplätze berücksichtigen.
Toll.
Das heißt auf gut Deutsch, wir können das nicht so krass machen, weil Arbeitsplätze.
Weiß jemand von euch ganz zufällig, wie viel Autos jetzt schon diese E-Fuels tanken können? Mm-mm. Ah, okay, hätte mich interessiert.
Ja, also bestenfalls sind E-Fuels quasi ein 1:1-Ersatz von normalem Treibstoff. Also dann gibt es dann das E-Diesel und das ist halt, kann man mit einem ganz normalen Diesel tanken. Und da sind jetzt auch vor allem die Tankstellen gerade scharf drauf. Also vorhin habe ich so ein Schild gesehen bei der Tankstelle, wo halt auch so E-Fuels beworben werden, weil die Tankstellen davon natürlich auch abhängig sind, dass man Diesel weiterhin da tankt.
Weil es der praktische Vorteil ist, dass es praktisch eine 1:1 Ersetzbarkeit für die normalen, regulären fossilen Varianten.
Genau, im besten Fall muss man die Autos gar nicht ersetzen, sondern man macht einfach die Treibstoffproduktion anders und fertig ist das CO2-freie Treibstoff. Rein praktisch macht E-Fuels keinen Sinn. Es braucht viel zu viel Energie, viel zu teuer, aber naja.
Ja.
Ich glaube, diese Geschichte mit E-Fuels ist auch, glaube ich, wieder eine FDP-Geschichte, von daher.
Die ist relativ frisch auch. Also insgesamt ist es relativ noch frisch. Also das ist bei dem Sitz, also diese E-Fuels sind auch noch nichts konkret ausgebautes. Also es ist eher auch noch eine Erprobungsphase, in der sich das Ganze stark befindet.
Also von daher ist es nicht mal sicher, ob das überhaupt in dem Maße oder in dem Umfang überhaupt möglich ist.
Ja, das ist, wie man jahrelang darauf gesetzt hat, Wasserstoff in Autos zu verwenden.
Ja.
Naja, also E-Fuels wird, glaube ich, nur von den Leuten genutzt, die einfach keine Veränderung wollen.
Die einfach ihren Benziner weiter wollen.
Mit dem man so weitermachen kann.
Genau. Ja. Ich will Benziner fahren.
In 5 Jahren, Punkt. In 10 Jahren oder in 20 irgendwann, dann haben wir E-Fuels und das wird ganz toll funktionieren. Super duper in 30 Jahren. Alles toll.
Ja. Ja. Genau, und dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, was die Verkehrsmobilität der Kraftfahrzeuge angeht. Und zwar hatte ja am Anfang die Regierung gesagt, ganz, ganz am Anfang vom Koalitionsvertrag, dass sie die Ladesäuleninfrastruktur ausweiten wollen. Und jetzt kommt der Punkt, der auch wieder wunderbar kritisch ist. Wo wettbewerbsliche Lösungen nicht greifen, werden wir mit Versorgungsauflagen, wo baulich möglich, die verlässliche Erreichbarkeit von Ladepunkten herstellen. Also, erst Markt regelt, dann nur wo baulich möglich, unter Versorgungsauflagen versuchen wir das Ganze bereitzustellen.
Genau, das heißt, wenn ganz vielleicht irgendwie irgendwann und so, dann.
Wenn praktisch alle anderen Methoden ausgeschöpft sind, unterstützt der Staat dann mal direkt.
Ja.
Ja. Und die Privatanbieter können dann dahin, wo es Gewinne macht. Und der Staat kann dann da ausbauen, wo die Privaten keine Gewinne sehen.
Ja, keine Ahnung, zum Beispiel in Etra.
Grüße an alle 5 Menschen aus Haupt-Petra.
Dürft nur noch 4 sein, ich bin weggezogen. Okay, lassen wir das mal zum Thema Kraftfahrzeuge sein. Reden wir aber noch kurz über die Verkehrsordnungsthemen. Und zwar, da möchte ich über 2 Punkte reden. Punkt 1, das generelle Tempolimit ist vom Tisch.
Bedauerlich.
Finde ich auch.
Ich bin auch davon abgesehen, dass ich es jetzt nicht mehr kann, weil meine Zoe ist auf 140 limitiert, ist mir aber auch egal, weil ich fahre nicht mal mehr 130, weil ich wirklich als 100, mit 120 bin ich sowohl schnell da als auch entspannt da und bin ich irgendwie dreimal auf dem Weg gestorben, außer durch Raser, die mir irgendwie von hinten in den Kofferraum fahren gefühlt. Was jetzt mittlerweile, also gefühlt passiert mir das in letzter Zeit viel zu oft. Dass irgendwer von hinten ankommt mit 200 und mir da mit Lichthupe vorne drauf sitzt, während ich gerade irgendwie zwei LKW überhole oder sowas.
Ja.
Ja.
War auch vor kurzem in Dänemark, das ist so schön entspannt, über dänische Autobahnen zu fahren. Ach, ich schwärme etwas. Sorry.
Es ist eigentlich relativ entspannt, über jede Autobahn in der EU zu fahren, weil fast jedes Land ein Tempolimit auf Autobahnen hat, außer Deutschland.
Richtig. Ist ja auch nur so, dass, was war das, 95% der Verkehrsunfälle, die mit tödlichem Ausgang sind, irgendwie jenseits von 130 passieren.
Ich möchte an dieser Stelle kurz sagen, dass aber nicht die hohe Geschwindigkeit verantwortlich für die ganzen tödlichen Autounfälle ist, sondern nach einem Video, was Marc und ich gestern auch geschaut haben, ist es nicht die hohe Geschwindigkeit, die tödlich wirkt, sondern das abrupte Bremsen des Fahrzeugs durch den Aufprall. Also ist nicht die Geschwindigkeit schuld. Das möchte ich an dieser Stelle ganz kurz festhalten.
Ja, stimmt, das stimmt.
Nein, aber
je höher die Geschwindigkeit, desto heftiger auch der Aufprall.
Ja, genau, aber das wollte ich nur gerade. Ich wollte mich gerade.
Ich würde jetzt noch ein kurzes Veto geben.
Okay.
Und zwar finde ich es tatsächlich, glaube ich, sogar gut, dass das Thema vom Tisch ist, weil Tempolimit aus irgendeinem Grund ein sehr kontroverses Thema ist. Und sagen wir es mal so, die Bild-Zeitung hätte monatelang gewütet, würde ein Tempolimit kommen. Und so kann man sagen, okay, es gibt ein Tempolimit, alles toll, super Bild, super Mercedes-Fahrer in Stuttgart, ihr habt eure Freiheit und kann dafür bestenfalls wichtigere, aber weniger kontroverse in der öffentlichen Meinung Themen durchsetzen. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, aber ich bin anderer Meinung.
Ja, Tito.
Also, okay. Ich verstehe, was du meinst, aber dann landen wir bei demselben Prinzip, was jetzt praktisch auch damals in Thüringen kritisiert wurde bei der Wahl durch die AfD-Kandidaten. Wir geben jetzt Minderheiten mehr Macht, als es verdient hätten. Die Mehrheit der Deutschen ist für ein Tempolimit. Die Mehrheit der Deutschen ist für eine Impfpflicht inzwischen. Auch ein anderes Thema, über das wir mal reden könnten. Die Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Und nur weil andere Leute, die eine Mindermeinung vertreten, lauter schreien, sollte man nicht aus Entspannungsgründen das Ganze einschließen. Ich finde, es gibt aktuell kein wichtigeres Thema als den Klimaschutz. Es gibt generell auch kein wichtigeres Thema, also doch, Corona gibt es noch als Thema, was aktuell relativ wichtig ist. Es gibt generell kein wichtigeres Thema als Menschenleben, was in die Richtung auch mit reinspielt. Und beides hätte das Tempolimit gut eingeschränkt. Vor allem, weil es ist ja nicht so eine Einschränkung, dass jetzt jedem Autofahrer eine Waffe an den Kopf gehalten wird beim Autofahren. Also es ist ja nicht mal eine richtig große Einschränkung, die er da hätte. Also da wäre tatsächlich eine Impfpflicht, der ich übrigens grundsätzlich auch zustimmen würde, wäre da eine größere verfassungsrechtliche Eingriff als ein Tempolimit. Aber ja, über das Thema wollen wir nicht hauptsächlich diskutieren. Ich möchte noch kurz das andere Thema ansprechen, was ich bei Verkehrsordnung interessant fand. Begleitetes Fahren soll auf 16 runtergesetzt werden statt 17. Finde ich eine gute Sache, theoretisch.
Das heißt, man kann dann 2 Jahre begleitet fahren, also bis man 18 ist.
Das ist halt die Frage, das steht noch nicht konkret fest, ob es dann so ist, dass du ab 17 schon komplett fahren darfst, genau, oder
das,
so.
Das hätte mich
ja oder ein Jahr nach dem Führerschein oder sowas.
Ja, genau. Also gehen wir mal aktuell davon aus, dass trotzdem ab 18 erst alleine fahren darfst, aber dann ab 16 schon begleitet Erfahrung zu sammeln, finde ich durchaus sinnvoll.
Erfahrung zu sammeln? Ja. Also solange das Alleinfahralter weiter bei 18 bleibt, bin ich da vollkommen fein mit. Wenn das auf 17 runtergesetzt wird, dann würde ich es scheiße finden, weil, sagen wir es so, pubertierende Menschen, die mit ihrem mit Auto von Mami und Papi irgendwie angeben wollen, sind bei 17-Jährigen bedauerlicherweise noch mehr vertreten.
Gegenargument stimme ich dir überhaupt nicht zu, weil die Pubertät zum Beispiel bei Männern geht grundsätzlich bis 25, da mache ich bei 17 und 18 keinen Unterschied. Ein 17-Jähriger gibt genauso mit einem Auto an wie ein 18-Jähriger. Das macht für mich keinen Unterschied.
Ich könnte mir vorstellen, also alles auch auf nicht wissenschaftlicher Grundlage, dass das bei 17-Jährigen noch etwas mehr ist. Weil ich ja schon denke, dass, also ich will jetzt nicht sagen, dass 18-Jährige viel, ja, wie sagt man das, viel erwachsenerer sind. Aber naja.
Ja, genau, aber wir müssen uns ein bisschen mal beeilen, weil wir sind jetzt schon bei 55 Minuten und ich stelle gerade fest, dass wir noch nicht mal die Hälfte von den Zusammenfassungsbildern, die ich geschickt habe, durchhaben.
Na dann mal genau.
Darum machen wir es ein bisschen schneller. Richtig scheiße, Kohleausstieg, Wort nichts präzisiert. Es wird der wunderbare Satz eingefügt, idealerweise gelingt der Kohleausstieg bis 2030.
Ja, kurz, ey.
Ja, Marc, andere Meinung dazu?
Soll ich eine andere Meinung dazu haben?
Nein, aber du kannst, ich will dich auch dazu äußern lassen. Ansonsten sind wir alle der Meinung, dass das scheiße ist und wir gehen direkt weiter.
Nee, meine Meinung ist, was sollen die machen? Also wir können ja nicht sagen, wir wollen bis in 4 Jahren keine Kohle mehr haben. Das ist zu früh gesetzt oder so. Da haben die vorherigen Regierungen einfach versagt und jetzt muss man halt schauen, was man noch hinkriegt.
Natürlich haben die Vorregierungen auch versagt, aber
2030
ist realistisch, aber dass man das denn nicht konkretisiert und sagt, Punkt 32, sondern sagt, idealerweise 2030.
Ja, aber Jan, ist das in 9 Jahre? Ich weiß nicht, wie machbar das ist und wahrscheinlich weiß niemand, wie machbar das ist, bis in 9 Jahren komplett Kohle abzuschalten.
Ist machbar.
Ist machbar.
So, ist machbar. Also so wie ich das mal, oh Gott, wo habe ich das denn gelesen? Keine hundertprozentige Sicherheit, aber ich meine, irgendwas mit allein 2027 ist schon möglich.
Okay, dann halte ich mich da raus.
Alles ohne Gewehr, alles ohne Gewehr.
Ja. Aber ich kann die insoweit verstehen, dass sie sagen müssen, wir versuchen unser Bestes, theoretisch, aber wir sind dann auch in dieser Situation, wo uns die vorgehende Regierung einfach da in die Scheiße getrieben hat.
Naja, aber gewissermaßen haben sie auch diesen tollen Satz noch reingebracht. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das verschärfte 2030-Klimaziel, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist in dem Sinne dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gewesen, die gesagt hat, jo, ihr Spaten, das ist eine ganz schöne Grundrechtsverletzung, wenn ihr die Zukunft der Jugend von heute zerstört, indem ihr weiter die Umwelt zerstört, ihr Penner. In der Kurzzusammenfassung.
So drückt sich das Bundesverfassungsgericht aus.
Ja, nur in höflicher.
Dieses hohe Gericht mit diesen roten Roben und so, mit diesen coolen, schicken Hüten, das sagen die.
So in etwa, ja.
Okay, ganz kurz nochmal zurückrudern. 27 war nicht richtig. Ich habe mich vertan bei einer Quellenangabe von 2017 teilweise. Also es ist auf jeden Fall auch möglich, deutlich vor 2030 eine kohlefreie Verstromung zu erreichen. Das steht in diesem steht im Artikel vom Bund, bund.net.
Okay.
Falls jemand interessiert.
Dann müssen wir wirklich wieder schauen,
genau,
wie wird es in der Praxis umgesetzt.
Das könnte man auch wieder in einzelnen Punkten drüber reden. Darum weiter Speeding durch. Es wird weiter an der 8-Stunden-Woche festgehalten im Arbeitsrecht. Vertrauensarbeitszeit soll weiter möglich sein, bla bla bla. Homeoffice soll ausgebaut werden. Es soll ein Erörterungsanspruch über mobiles Arbeiten und Homeoffice eingeführt werden. Das heißt, Arbeitgeber müssen begründen, dass Beschäftigte nicht ins Homeoffice gehen können. Grundsätzlich ist ja aber aktuell eh noch die Corona-Notlage verlängert. Wie sich das Ganze entwickelt, wird sich zeigen. Mobiles Arbeiten und Homeoffice als flexiblere Arbeitslösungen sind aus mehreren Gründen gut. Da könnte man aber auch in einem extra Punkt über reden. Ich glaube, damit habe ich alles gut zusammengefasst, außer jemand von euch möchte dazu was sagen?
Nein, super, weiter.
Nein, perfekt.
Gut. Mindestlohn 12 Euro pro Stunde, keine große Überraschung. Waren sich letztendlich alle einig, ist wichtig, tolle Sache.
Ja, auch die damit super verbundene Freiheitsgrenze, Minijobgrenze auf 1600 Euro.
Da sage ich tatsächlich, das ist zweischneidig, stimme ich dir zu, ist toll, dass man die Grenzen erhöht, 520 und 1600 Euro sind praktisch natürlich, problematisch ist, dass viele auch sagen, dass dadurch halt die Gefahr erhöht wird, auf diese Minijobs zu setzen und Minijobs zu setzen, damit sich die Arbeitgeber die Sozialversicherungsanteile sparen und die Lohnnebenkosten senken. Weil die ersparen sich dadurch auch. Muss genauer dann geprüft werden, müssen Maßnahmen gefunden werden, um das zu verhindern. Genau. Marc, du irgendwas?
Nein, super erklärt. Gut.
Tarifautonomie soll beibehalten werden, Lohnangleichung Ost-West soll stärker vorangetrieben werden und der Bund will nur noch Aufträge an Unternehmen austeilen, die auch einem Tarifvertrag unterstehen. Und gleichzeitig verhindern, dass Subunternehmer über Subunternehmer das Ganze untermauert werden kann. Tolle Sache.
Finde ich gut.
Geht's. Das können wir überspringen, das ist nicht so wichtig. Altersvorsorge, das Rentenniveau soll gehalten werden. Keine Rentenkürzung, keine Anhebung des Alters, des Renteneintrittsalters. Die Rente soll ein bisschen umgestellt werden. Und zwar soll ein Teil der Rente über Kapitaldeckung erfolgen und in zum Beispiel Fonds angelegt werden. Die deutsche Rentenversicherung soll also die Möglichkeit haben, Sachen auch am Kapitalmarkt anzulegen. Ist eine Sache, die sich die FDP gewünscht hat. Ob es hilft, wird sich zeigen. Solange die Wirtschaft stabil ist, bleibt auch die Rente stabil. Wenn aber dann mal eine Wirtschaftskrise kommt und der Kapitalmarkt Probleme bekommt, dann bekommt auch die Rente Probleme. Und spätestens dann muss der Staat eh wieder eingreifen, was also dazu führen könnte, dass am Ende der Steuerzahler eh wieder doppelt zahlt. Meiner Meinung nach.
Ja, und dann vor allem in einer Zeit, wo halt eine Krise ist.
Ja.
Das heißt, wo der Staat eh nicht viel Geld hat.
Genau. Ja.
Schöner wäre es einfach gewesen, eine gesetzliche Rentenversicherung, die alle einzahlen. Ausnahmslos.
Ja, das wäre auch bei der Gesundheit ein tolles Sachen gewesen, eine Bürgerversicherung, aber das ist auch ein anderes Thema. Genau, Bürgergeld als Ersatz fürs Hartz IV wird ein Bürgergeld eingeführt, das ein bisschen freundlicher ist und die Leute nicht anzündet, wenn sie eine Wohnung haben, die ein Quadratmeter größer ist oder wenn sie 1 Euro mehr verdienen als der Mindestdings, als der Mindestverdienst, die ja. Gleichzeitig gibt es Vertrauenszeiten und es soll auch bei der Vermittlung darauf geachtet werden, dass das Vermittlungsverhältnis auf Vertrauensbasis auch basiert, weil da gab es auch viel Kritik darüber, dass die Vermittler keinen Bock haben, den Leuten was Vernünftiges zu geben, Arschlöcher sind und ähnliches. Es sollen auch mehr Kompetenzen tatsächlich festgestellt werden, also dass man nicht vollkommen überqualifiziert am Ende ist für das, wo man zu vermittelt wird und ähnliches. Insgesamt gibt es auch eine komplette 6-monatige Vertrauenszeit, in der praktisch ohne Prüfung alles auf Vertrauensbasis gut möglich ist. Man darf aber das nicht unterschätzen. Bürgergeld heißt nicht, jeder bekommt es. Das ist kein Grundeinkommen. Kein bedingungsloses Grundeinkommen. Pflege, springen wir auch ganz kurz drüber. Pflege soll mehr unterstützt werden. Bund will auch noch mal 1 Milliarde zur Verfügung stellen für die Pflegekräfte, die jetzt in Corona schaffen mussten. Eigenanteile in der stationären Pflege sollen auch gesenkt werden. Wohnformen, weitere innovative Wohnformen außerhalb von richtigen Pflegeheimen sollen gefördert und untersucht werden. Und Kurzzeit- und Verhinderungspflege sollen transparenter und leichter nachweisbar werden und das Entlastungsbudget dafür besser bereitgestellt werden. Auch grundlegend eine tolle Sache. Hätte man mehr machen können.
Definitiv mehr.
Konkretisieren hätte man auch einiges können. Vor allem das Ganze auch wieder auf die Pflege zu beziehen, ist schwierig. Wobei auch Krankenhäuser mit drin stehen. Wie das Ganze umgeformt wird, ist eine andere Sache. Aber feststeht, eigentlich bräuchten sie bessere Arbeitsbedingungen. Und da muss der Bund direkt eingreifen. Das machen die Arbeitgeber lokal nicht.
Nö. Der Markt regelt das nämlich eben nicht.
Doch, der Markt regelt, aber aus Wirtschaftlichkeitsgründen.
Ja, und für seine eigenen Interesse und nicht für die genau. Interesse seiner Beschäftigten.
Genau. Nächstes Thema geht auch relativ schnell. Schöne Sache, wie man es nimmt. Corona wird in Geschäften legal abgegeben, genau.
Alles klar.
Cannabis wird legal zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften freigegeben. Das ist auch schon eine Diskussion, die jahrelang stattfindet. Grundlegend Staatsanwaltschaft und Co. in vielen Punkten unterstützen. Die Polizeigewerkschaft hat jetzt gesagt, das ist scheiße. Die CDU sagt, das ist scheiße. Ja. Die Gründe dafür brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Es wird eh jetzt 4 Jahre als Pilotprojekt eingeführt. Wie das Ganze umgesetzt wird, ist dann eh eine Frage, weil der Schwarzmarkt wird tatsächlich nur zurückgehen, wenn man wettbewerbsfähige Preise bietet. Und das wird schwierig, wenn überall noch alle was gewinnen machen wollen. Also zeigt sich in 4 Jahren, wie das aussieht. Es werden auch Unabhängig vom Cannabis, die Regelung für Marketing und Sponsoring bei Alkohol und Nikotin, was wunderbare, schöne Drogen sind und Cannabis weiter verschärft, weil Alkohol und Nikotin keinerlei Nebenwirkungen und Folgen haben. Darum kann man das gesondert aufführen.
Er muss es so sehen. Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Alkohol und Nikotin sind eher so Brokkoli, so ein leichtes Gemüse.
Ja. Und es ist Kultur oder Tradition, genau. Eins von beiden.
Tradition, genau.
Stark wie es Kultur.
Okay. Wohnung soll weiter ausgebaut werden. Mietpreisbremse wird verlängert bis 2029. Es sollen 400.000 Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden. Das ist die Zielsetzung und davon sollen 100.000 öffentlich gefördert werden. Tolle Sache, weil das ist eine der effektivsten Maßnahmen, hohe Mietpreise in den Griff zu bekommen, ist einfach den Markt zu erweitern. Mehr Wohnungen bedeuten mehr Angebot und mehr Angebot bedeutet einen sinkenden Preis. Also gewissermaßen der Markt regelt, aber der Staat muss halt dafür sorgen, dass der Markt regelt, weil sonst passiert nichts.
Genau.
Ja.
Genau. Ausbildungsförderung, das BAföG wird leichter, transparenter und wenn man eine Blechhütte in Afrika besitzt, wird man nicht mehr vom BAföG ausgeschlossen. So die Kurzzusammenfassung. Familienrecht gibt es viele tolle Dinge, die wir aber auch jetzt relativ schnell durchspringen werden. Mehr Rechte für Unverheiratete auch bei der Adoption. Sorgerecht wird besser geregelt, dass auch unverheiratete Väter zum Beispiel einfacher das Sorgerecht bekommen. Es gibt soll ein neues kleines Sorgerecht geben, dass praktisch soziale Eltern ein eigenes Rechtsinstitut haben, um auch ein kleines Sorgerecht im Einvernehmen mit den zwei rechtlichen Eltern zu bekommen. Dann können praktisch bis zu 4 Personen Eltern darstellen und die Pflichten übernehmen. Die Elternschaftsanerkennung soll auch unabhängig vom Geschlecht der anerkennenden Person oder von einem Scheidungsverfahren möglich sein. Alles gute Sachen. Ja. Kampf gegen Extremismus finde ich noch ganz interessant, denn das ist eine tolle Sache. Der erste Satz, nämlich Rechtsextremismus ist derzeit die größte Bedrohung unserer Demokratie. Wichtig, dass das erkannt wird. Das wird auch gesagt, es muss gegen alle Formen des Extremismus was getan haben. Rechts, Islamismus, Verschwörungsideologien, Linksextremismus oder jede Form, andere Form des Extremismus. Aber es wird mir explizit angesprochen, dass der Rechtsextremismus tatsächlich eine sehr große Bedrohung ist, die unsere Demokratie auch bedroht.
Gut, dass das auch mal dass das irgendwo auch mal festgehalten wird, politisch gefühlt.
Des Weiteren wird über verschiedene Projekte und Ideen berichtet, wie man das Ganze macht, über Zusammenarbeit in der EU und ähnliches. Maßnahmen gegen Rassismus sollen in dem Zusammenhang durchgeführt werden und die Akten der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen sollen Öffentlichkeit und Forschung langfristig zur Verfügung stehen. Da gab es nämlich auch, ich glaube, das hat der Herr Scholz gesagt oder zumindest einer von den vier Parteichefs, beziehungsweise Verhandlungschefs, die da auf der Bühne standen. Es soll weiterhin auf die Erinnerungspolitik gesetzt werden, was auch wichtig ist. Ja. Man muss aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Es darf nicht wieder passieren. Flächendeckte Videoüberwachung und Einsatz von biometrischer Erfassung zu Überwachungszwecken lehnen wir ab. Also Halleluja. Nicht wir, doch wir auch. Wir lehnen das auch ab, aber der Koalitionsvertrag auch. Und das Recht auf Anonymität sowohl im öffentlichen Raum als auch im Internet ist zu gewährleisten. Es wird also keinen Personalausweis fürs Internet geben, wie es von vorhergehenden Innenministern mal angesprochen wurde.
Mhm.
Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung sind so auszugestalten, dass Daten rechtssicher anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden. Tolle Sache, keine richterunabhängige Vorratsdatenspeicherung. Es kann also nur in expliziten Fällen Vorratsdatenspeicherung betrieben werden. Zumindest offiziell. Wir können immer nur von dem offiziellen Fall leider ausgehen. Gleichzeitig soll die Login-Falle durchgeführt werden. Das ist praktisch ein Mittel, bei dem mit den Betreibern von Plattformen zusammengearbeitet wird. Und diese stellen dann praktisch, sobald sich ein Verdächtiger einloggt, in diesem Moment die IP-Adresse des Einloggenden zur Verfügung. Und das Ganze muss halt auch richterlich beschlossen werden. Es ist also auch nicht die Vorratsdatenspeicherung der IP-Adressen von Usern vorgesehen, um diese halt rechtlich dann zur Last zu ziehen. Die Eingriffsschwellen für Überwachungssoftware sollen hochgesetzt werden und es ist auch nur noch möglich, diese einzusetzen innerhalb der Maßgaben der Online-Durchsuchung des Bundesverfassungsgerichts. der Verfassungsschutz soll geprüft werden und seine Überwachungssoftware und seine Rechte sollen konkreter überprüft und transparenter fürs Parlament überprüfbar gemacht werden. Was eine tolle Sache ist, dass das Parlament die Möglichkeit hat, die zu überwachen, die die Verfassung beschützen sollen. Weil es wäre scheiße, wenn jemand die Verfassung beschützt und niemand überprüfen kann, ob die es tatsächlich machen. Upload-Filter werden abgelehnt. Was toll ist. Aber es wird nicht konkret gesagt, wie sie stattdessen die EU-Richtlinie umsetzen wollen, weil umsetzen müssen sie es. Mal gucken. Alle nachrichtlichen Dienstlichkeiten sollen weiter vom Parlament besser untersucht werden, sollen bessere Zusammenarbeit, bla bla bla. Die Kontrollinstanz und die archivrechtlichen Schutzfristen werden auf maximal 30 Jahre gesetzt. Das heißt, sowas wie Verfassungsschutzaktien, Akten müssen maximal 30 Jahren veröffentlicht werden. Und ja, es werden der Einsatz von V-Personen, Gewährspersonen und sonstigen Informanten genauer geregelt. EU-Whistleblower-Richtlinie wird besser, bla bla bla. Es soll ein Recht auf Reparatur geben, was auch eine tolle Sache ist. Sterbehilfe, haben sie leider nichts Konkretes gesagt. Anstatt festzulegen, dass man sich mehr um die Möglichkeiten von Sterbehilfe kümmern will, wird gesagt, sie würden es begrüßen, wenn fraktionsübergreifende Anträge zum Thema Sterbehilfe durchgeführt werden. Ja. Viel Konkretes um nichts. Kommen wir noch kurz zur reproduktiven Selbstbestimmung. Paragraph 219a soll gestrichen werden.
Halleluja.
Ja. Erzähl du was dazu, Janus, weil ich labere jetzt ganz schön viel am Stück schon.
Ja, an sich wird ja schon Ewigkeiten gefühlt gefordert, dass der Paragraph 219a gestrichen wird. Zur Erklärung, Paragraph 219a bezieht sich darauf, dass generell Ärzte keine Werbung für Schwangerschaftsabbrüche machen dürfen. Und sich da auch ganz schön Ärger mit einhandeln können. Von daher, 219 wird gestrichen, alles cool. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Von daher, dass Moritz gerade nicht weitermachen will. Anscheinend will er es nicht. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter und versuche einfach mal zusammenzufassen, was Moritz die ganze Zeit schon netterweise gemacht hat. Stichwort queeres Leben ist der nächste Stichpunkt. Es wird geschlechtsspezifische und homosexuell feindliche Bewegung in Strafumsetzung explizit aufgenommen. Bedeutet, dass halt transsexuellenfeindlich, homofeindlich oder generell queerfeindlich halt härter bestraft wird und auch stärker verfolgt wird. Transsexuellengesetz wird endlich abgeschafft, fordert eine große Mehrheit auch schon seit längerem, gefühlt so die gleiche Mehrheit, die auch 219a abschaffen möchte. Und für trans- und intersexuelle Personen, die aufgrund von früher Gesetzesgebung von Körperverletzung oder Zwangsscheidung betroffen sind, wird ein Entschädigungsfonds eingerichtet und.
Genau. Das letzte Thema, was ich noch ganz kurz ansprechen möchte, weil es wichtig ist, ist EU. EU ist wichtig, haben auch die Ampelkoalition erkannt. Was sie konkret machen, sagen sie relativ wenig, aber sie sagen, dass die EU die Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen soll, der praktisch dezentral auch nach den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit organisiert ist und die Grundrechtscharta zur Grundlage hat. Die wollen das EU-Parlament stärken beim Initiativrecht und der Gemeinschaftsmethode soll Vorrang gegeben werden. Die unterstützen auch, das war das, was wir ganz am Anfang hatten, ein einheitliches europäisches Wahlrecht mit teils transnationalen Listen und einem verbindlichen Spitzenkandidatensystem. Wenn bis Sommer 2022 kein neuer Direktwahlakt vorliegt, wollen sie den Direktwahlakt aus 2018 auf Grundlage eines Regierungsentwurfs dann zustimmen. Arbeit muss transparenter werden, also es soll was in Richtung EU getan werden. Was es konkret ist, wird sich zeigen, weil im Vertrag steht nichts. Kommen wir zum letzten Punkt, die Ressortverteilung. Also keine große Überraschung, die SPD stellt den Bundeskanzler, das Bündnis 90 Die Grünen stellen die Stellvertreterin oder den Stellvertreter des Bundeskanzlers, in dem Fall ist es der Stellvertreter, nämlich Herr Habeck macht das Ganze. Die SPD stellt folgende Ministerien: Innen und Heimat, Arbeits und Soziales, Verteidigung, Gesundheit, Bauen, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das wird noch eine spannende Sache, wie die SPD ihre Ministerien besetzt, weil die
SPD. Ich glaube, das ist doch noch gar nicht bekannt, oder?
Nee, von der SPD ist es als einziges nicht bekannt. Und das ist darum interessant, weil der Herr Scholz versprochen hat, das komplette Kabinett patriarchisch zu besetzen. Und da die FDP nur eine Frau drinne hatte und die Grünen zwei oder drei.
Ich guck mal nebenbei.
Muss die SPD jetzt praktisch ausgleichen, damit insgesamt ein patriarchisches System entsteht. Gehen wir dann weiter zu dem Bündnis 90, den Grünen. Auswärtiges Amt, Wirtschaft und Klimaschutz, Familien, Senioren, Frauen und Jugend, Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie Ernährung und Landwirtschaft gehen an die Grünen. Da sind die Verteilungen inzwischen auch schon bekannt. Aber das jetzt würde jetzt die Zeit auch wieder sprengen, wenn wir jetzt die einzeln durchgehen.
Grünen haben zwei Männer und
drei Frauen entsprechend. Drei Frauen,
genau.
Okay. Die FDP stellt
vier Frauen.
Okay.
Die also theoretisch Roth ist noch Staatsministerin für Medien und Kultur im Kanzleramt.
Staatsminister sind aber keine Minister.
Richtig. Also die macht drei.
Finanzen, Justiz, Verkehr und Digitales, Bildung und Forschung. Ah, Verkehr enthält tatsächlich Digitales. Haben wir die Frage auch beantwortet, gehen an die FDP. Da vielleicht ganz kurz interessant ist, dass der aktuelle neue Verkehrsminister schon gesagt hat, er sieht sich als Anwalt der Autofahrer.
Verkehrswende, tschüss.
Was sich dadurch zeigt, wird spannend. Und Finanzen wird von Herr
Lindner
übernommen, was keine große Überraschung ist. Und er wird dann auch praktisch dritter Stellvertreter vom Bundeskanzler werden als Finanzminister.
Richtig.
Genau. Insgesamt muss ich sagen, sehr umfassender Vertrag. Viele gute Ansätze. Was umgesetzt wird, ist halt das spannende Thema. Wir könnten uns jetzt lang und kurz über das Ganze diskutieren, über das, was fehlt, über das, was man hätte besser formulieren können. Aber letztendlich ist das Ergebnis das, was die Realität zeigen wird.
Ja.
Und auch was umgesetzt wird. Also wie es Marc gesagt hat, zwischenzeitlich schon mal aus dem alten Koalitionsvertrag ist nicht alles umgesetzt worden. Stellenweise wurden dafür Dinge umgesetzt, die nicht drin standen. Und ja, da wird sich jetzt in Zukunft zeigen, was rauskommt. Und natürlich werden wir in dem Zusammenhang in Zukunft beobachten, was dabei rauskommt und vielleicht in einiger Zeit nochmal einen Rückblick darauf nehmen, so in der Mitte der Legislaturperiode, was sich denn schon getan hat.
Richtig. Ja, vielleicht kann man mal eine Liste machen von den Punkten, die halt drinstehen im Sondierungspapier,
wo man dann abhaken. Nein, im Koalitionsvertrag. Das ist kein Sondierungspapier mehr.
Ach, stimmt. Koalitionsvertrag. Entschuldigung.
Genau.
Ja.
Das können wir dann
ansonsten tun. Ansonsten finde ich den Koalitionsvertrag ziemlich gut.
Finde ich auch. Es ist viel Gutes drin. Es ist weniger schlimm, als man erwartet hat.
Es ist das nichts stimmt. drin, was so richtig schlecht ist oder was man richtig schlecht interpretieren kann.
Ja.
Wobei manche Sachen recht ungenau sind und in beide Richtungen ausschlagen könnten.
Ja, da muss man. Ich weiß nicht, ob. Also ich gehe mal stark davon aus, dass diese Handlungsspielräume gewollt sind. Von daher.
Das sind vor allem, ich kann mir auch vorstellen, dass es die Bereiche sind, in denen man sich nicht auf was Konkretes einigen konnte. Weil die drei Parteien halt doch unterschiedliche Ansichten in einigen Bereichen haben.
Ja, teilweise sehr unterschiedliche.
Spannend wird in dem Sinne die Zukunft nur deswegen, weil noch die Grünen drüber abstimmen müssen. Die Grünen machen eine Urabstimmung und es doch einige Unzufriedenheit gab bei den Grünen-Anhängern, was den Koalitionsvertrag angeht. Ja, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen dann halt zeigen. Spätestens am 6.12. soll ja dann der Bundeskanzler vereidigt werden. Darauf hat man sich ja geeinigt. Wenn alles klappt.
Ja, wenn.
Gucken wir mal. Aber bis dahin sollte ja die Urabstimmung der Grünen auch durch sein, meine ich.
Ich denke, die wird in den nächsten Zeiten ablaufen. Genau. Ja, und
ist ja auch nicht mehr viel Zeit.
Ist nicht mehr viel Zeit, genau. Woche. Sonst hält Merkel tatsächlich wieder die Jahres-Silvesterrede, Neujahrrede. genau. Und mit diesen Worten wollen wir es dann auch für heute gut sein lassen. Wir möchten vielleicht nochmal ganz kurz an der Stelle darauf hinweisen, dass die Zahl der Covid-Toten in diesem Monat auch besonders hoch war. Und in dem Sinne, lasst euch impfen, bleibt gesund. Da wir uns nicht mehr hören werden bis dahin, frohe Festtage und ein schönes neues Jahr. Und mit den Worten von Marc ist zu sagen, möge 2022 ein besseres Jahr werden.
Ja, hoffen wir es mal. Also bleibt gesund. Und bis zum nächsten Jahr.
Gesund und munter. Tschüss, tschüss.
Tschüss. Und lasst uns gerne Feedback und Ähnliches da. Tschüss.